Herzlich willkommen bei Halt Ed zusammen, dem Podcast zum Wahljahr 24 von Gegen Vergessen für Demokratie e.V. Mein Name ist Adela Djulovic, ich bin Mitarbeiterin in der Öffentlichkeitsarbeit bei Gegen Vergessen für Demokratie und politische Bildungsreferentin. Ich werde die Ehre haben, Sie als Host durch die kommenden Gespräche zu führen. Heute treffe ich Inga Gerdmann von More in Common in Berlin und freue mich extrem darüber, dass dieses Gespräch zustande gekommen ist, weil ich glaube, dass More in Common eine super spannende Perspektive auf die bevorstehenden Wahlen und auch auf generell die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland haben. Und genau, darüber möchten wir heute reden, aber im Konkreten über die Forschungsergebnisse zum gesellschaftlichen Zusammenhalt von More in Common, über ihre Erfahrungen als Organisation, Dialogräume zu kreieren. Und wir möchten über die Frage sprechen, was das alles eigentlich mit den bevorstehenden Wahlen eben zu tun hat.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich heute hier im Podcast sein darf. Wer ist More in Common? Wer sind wir als Organisation? Wir sind eine internationale gemeinnützige Organisation, die zum gesellschaftlichen Zusammenhalt arbeitet, wie der Name More in Common ja auch sagt. Uns gibt es in 5 verschiedenen Ländern, in Polen, in den USA, Frankreich, Großbritannien und in Deutschland seit 2018. Wir arbeiten, würde ich sagen, sehr auch hier auf unseren nationalen Kontext ausgerichtet und sind aber trotzdem sehr eng mit den anderen Ländern in Kontakt, um eben voneinander zu lernen, um gesellschaftliche Herausforderungen gemeinsam zu betrachten, zu sehen, okay, was ist wie in welchem Land und wo können wir eigentlich ansetzen. Warum arbeiten wir an diesem Thema? Um die Gründungszeit, das war zu den berühmt-berüchtigten Jahren 2015, 16, als der Brexit passierte, als in den USA Donald Trump zum ersten Mal gewählt wurde zum Präsidenten, herrschte so ein bisschen das Gefühl, okay, es passiert irgendwas in unseren liberalen Demokratien, das können wir nicht mehr so einfach erklären mit den Erklärmustern mit den Ansätzen, die es bis dato gab. Und wir haben gesagt als Organisation, wir wollen uns mal anschauen, was passiert da eigentlich gerade in Gesellschaften. Und das machen wir in so einem Dreiklang. Wir machen sozialpsychologische Meinungsforschung. Das heißt, wir schauen uns an, nicht nur jetzt mal um das Beispiel Brexit zu nehmen, was ist eine Meinung zu dem Thema? Bin ich für oder gegen einen Bei- oder Austritt aus der Europäischen Union? Sondern was steckt eigentlich dahinter? Was sind Werte, was sind Überzeugungen, was sind grundlegende Haltungen von Menschen, die dazu führen, dass sie eben im tagespolitischen Diskurs sich eine Meinung bilden. Genau, und auf Grundlage dieser Forschung versuchen wir eigentlich sehr anwendungsorientiert für eine ganze Bandbreite an Zielgruppen, also von der Zivilgesellschaft über die Politik bis hin zu Medien und der Wirtschaft aufzubereiten, was eben die Akteure tun können, um den tagesaktuellen Herausforderungen zu begegnen, die zu adressieren. Genau, und das machen wir in Form von zum Beispiel ein Online-Quiz, haben wir in unserer Klimaforschung gemacht. Wir haben ein Toolkit entwickelt, wo wir unsere Grundlagenforschung aufbereitet haben oder auch ganz konkret im Rahmen unserer Werkstatt, auf die wir heute sicherlich nochmal zu sprechen können, wo wir mit zivilgesellschaftlichen Organisationen ganz eng zusammenarbeiten und gucken, wie können wir die Forschung eigentlich in der Praxis anwenden.
Genau. Danke dir auf jeden Fall für diesen ganz guten Überblick, glaube ich, über die Arbeit von More in Common. Mich würde jetzt aber auch nochmal interessieren, wer bist du? Oder die Hörerin wird es bestimmt nochmal interessieren.
Ja, sehr gern. Mein Name ist Inga Gerdmann. Ich bin von Haus aus, ob man sagt, Staatswissenschaftlerin. Ich habe Staatswissenschaften und internationale Politik studiert. Habe dann tatsächlich auch zu Zeiten des Brexits habe ich in London gelebt und ein Gefühl gehabt von, ich glaube, ich möchte all die Themen, die die wir so akademisch hier besprechen, nochmal ganz anders beleuchten und habe dann 2 Jahre im Rahmen eines Programms oder einer Initiative, die heißt Teach First Deutschland, an der Schule gearbeitet und mit jungen Menschen, die potenziell ihren Schulabschluss nicht hätten geschafft, gearbeitet, ganz viele Projekte initiiert und ja, auch so einen Blick aufs Bildungssystem geworfen, was können wir eigentlich oder wie können wir das Bildungssystem so verändern, dass auch Menschen mitgenommen fühlen, die gerade sich, ja, aus welchen Gründen auch immer, nicht dem System der Schule verbunden fühlen, da aus dem System fallen. Genau, und habe dann noch 1,5 Jahre die öffentliche Verwaltung beraten zu den Themen Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik und bin seit 2 Jahren bei More in Common und koordiniere hier im Fokus die Werkstatt, mache ganz viele Workshops und Trainings mit zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Jetzt ganz konkret, ihr habt in den letzten Jahren viel geforscht und besonders letztes Jahr spezifisch hat ja auch eine Studie von euch so ein bisschen größere Wellen auch geschlagen. Auch so medial wurde die auch sehr stark besprochen. Und zwar geht es da auch vor allem um diese Grundfrage, warum wir das Gefühl haben, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet, also dass es da irgendwie so eine Kluft gibt. Und ihr habt euch eben angeschaut, wer sind quasi diese Personengruppen, also ob man da irgendwie vielleicht auch überhaupt Personengruppen identifizieren kann und aber auch, was sind die Gründe, dass dieses Gefühl da herrscht und dass es vielleicht auch tatsächlich so ist. Genau, aber bevor ich da jetzt so viel vorwegnehme, würde ich dir einfach das Wort übergeben.
Ja, also die erste Studie, die wir in Deutschland veröffentlicht haben, war tatsächlich dann schon 2019. Wir sagen immer, das war so unsere Grundlagenstudie, auf deren Basis wir jetzt die mittlerweile bestimmt 18, 19 weiteren Publikationen auch gestalten. Genau, und das war damals die Studie, die andere deutsche Teilung. Warum der Name so ist, kommt vielleicht, wird gleich vielleicht auch nochmal klar. Wo wir eben den vorhin schon oder den Forschungsansatz, den ich vorhin schon erwähnt habe, eben angewandt und dann damit auch herausgegeben haben. So. Und wir haben auf Basis dieses Ansatzes 6 gesellschaftliche Typen entwickelt. Und das sind Gesellschaftstypen. Wir sagen immer, das ist unser Werkzeug, wie wir auch noch zusätzlich zu den ja auch vielen anderen bestehenden Methoden und Werkzeugen auf Gesellschaft schauen können. Also es ist nicht die eine richtige Art und Weise, sondern etwas, was nochmal andere Antworten geben kann. Und vielleicht, um das ganz kurz einmal darzulegen, wir haben im Endeffekt 2 Typen, die die gesellschaftlichen Pole der Gesellschaft ausmachen. Das sind die, an die wir jetzt auch immer, glaube ich, als erstes denken, wenn wir irgendwie an die lautesten Meinungen in der Diskurs, in der Debatte denken. So, das sind 2 Typen, die sich besonders auch in kulturellen Fragen sehr, sehr unterschiedlich gegenüberstehen. Das sind Typen, die findet man auch gerne in den Kommentarspalten, weil sie sich sehr sicher fühlen mit dem, was ihre Meinung ist. Und genau, die hören wir, die sehen wir. Wir haben 2 Typen, die wir die gesellschaftlichen Stabilisatoren nennen. Das sind die Involvierten und die Etablierten. Und 2 Typen sind eher ja, älter, sie sind schon im Vergleich recht zufrieden damit, wie die Gesellschaft aktuell funktioniert. Sie haben noch ein hohes Vertrauen in Politik und auch in die Medien. Und für sie ist eigentlich alles gerade noch, ne, also mit den berechtigten, auch tagesaktuellen Kritikpunkten, die sie sehen, aber ansonsten eigentlich eine große Zufriedenheit damit, wie das aktuell funktioniert und auch bringen sich auch ein. So. Und im Fokus steht bei uns und in unserer Arbeit eigentlich das von uns identifizierte unsichtbare Drittel. Genau, und der Name sagt es schon so ein bisschen, sie fallen eigentlich genau dadurch auf, dass sie eben nicht auffallen, dass sie so ein bisschen unterm gesellschaftlichen und politischen Radar laufen. Und wir sagen immer, dieses unsichtbare Drittel, das sind 2 Typen, die sehr unterschiedlich sind, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Vielleicht ganz kurz zu den Gemeinsamkeiten. Genau, das sind Typen, die eher weniger Halt haben in Gesellschaft. Das sind 2 Typen, die sich weniger sagen können, dass sie sich irgendwo zu Hause fühlen. Das sind Typen, die eher weniger als andere das Gefühl haben, dass das, was sie selbst machen, dass das eine Wirkung hat in der Gesellschaft. Sie haben weniger das Gefühl, Kontrolle über das eigene zu Leben zu haben und sind auch häufiger einsam. So. Und vielleicht jetzt nochmal die zwei Typen, weil sie doch auch dann sehr unterschiedlich sind, differenziert. Wir haben einmal die sogenannten pragmatischen. Das ist das jüngste unserer sechs Segmente und hat auch den höchsten Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte. Die pragmatischen haben so einen sehr nutzerorientierten Blick auf Gesellschaft, gerade im Vergleich so zu den gesellschaftlichen Stabilisatoren, die da so sehr normativ drauf schauen. Also so, was kann Gesellschaft, was kann Politik mir bieten? So wichtige Themen sind irgendwie sehr im Privaten orientiert irgendwie. Wird die Wirtschaft gut gefördert? Wie digitalisiert sind wir im Land? Genau, wie geht es eigentlich der deutschen Infrastruktur? Wie ist das Bildungssystem und so fort? Genau, und vielleicht daneben haben wir die Enttäuschten als Segment, die grundsätzlich, kann man sagen, entweder auf einer individuellen oder einer kollektiven Ebene irgendeine Form von Enttäuschung auch erlebt haben tatsächlich. So, ne? Und so das Gefühl haben, das Versprechen, was die Gesellschaft irgendwie gesagt hat, man muss nur irgendwie hart arbeiten, man muss sich anstrengen und dann habe ich Erfolg, das ist bei ihnen nicht eingelöst. So, und dementsprechend sind sie einfach enorm unzufrieden, enorm misstrauisch gegenüber dem politischen System, wie es aktuell ist, und ziehen sich deswegen auch so ein bisschen zurück. Genau, das vielleicht einmal in einem kurzen Überblick, die sechs Typen.
Ja, danke dir auf jeden Fall. Es ist definitiv lohnenswert, sich auch die Studie mal genauer anzugucken, weil ich glaube, dass sie so sehr viele Sachen auf einer sehr niederschwelligen Art auch erklärt, wo man, glaube ich, als Person das auch einfach sehr, sehr einfach nachvollziehen kann. Also und auch so diese Person im Alltag auch sieht. Also ich musste so gerade bei diesen verschiedenen, Personengruppen, also seien es eben die pragmatischen, die wütenden oder die offenen, also die weltoffenen, ich habe da sehr viele Menschen in meinem Umfeld wiedergefunden und fand das irgendwie so ein sehr anschauliches Bild so ein Versuch, ein bisschen unsere Gesellschaft zu erklären und zu erklären eben, warum gewisse Dinge gerade so laufen, wie sie laufen. Könntest du an dieser Stelle nochmal erklären, wie ihr eure Gruppeneinteilung aus den Umfragen auch auf andere gesellschaftliche Vorgänge anwendet? Also zum Beispiel das aktuelle Erstarken der AfD.
Ja, vielleicht ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass wir die sechs Typen nutzen, um ganz grundsätzlich gesellschaftliche Dynamiken zu verstehen. Also das kann jetzt sowohl sich auf den Klimabereich beziehen, auf das Thema Bürgerbeteiligung, auf irgendwie die Fragen um Integration, um Migration. Also dass wir wirklich die sechs Typen da immer anwenden können. So. Und die helfen uns, auch obwohl sie 2019 entwickelt wurden, jetzt wirklich auch gut, um irgendwie so das Erstarken rechtsextremer Bewegungen und Parteien zu erklären. Vielleicht fangen wir an. Wir haben einmal eine der Polen, die Wütenden. Das ist bei uns der Typus, der ideologisch beheimatet ist, so in rechtsextremen Bewegungen und Parteien.
Also auch sehr gefestigt ist.
Genau, ideologisch gefestigt und einfach so die eigenen oder diese Menschen finden ihre Wertvorstellungen, ihre Überzeugungen, so wie sie auf die Welt blicken, aktuell einfach wieder so in den Bewegungen und Parteien. Andersherum, und das ist jetzt das eben, wo wir mit dem unsichtbaren Drittel ein ganz interessantes Analyseinstrument haben, ist, dass vielleicht jetzt in Wahlabsichten das alles eine Gruppe ist, wir aber sehr differenziert sagen können, dass das unsichtbare Drittel oder für das unsichtbare Dritte liegt irgendwie in so einer rechtsextremen Partei das Versprechen für eine bessere Zukunft, ein Versprechen, dass die Unzufrieden oder gegen diese Unzufriedenheit, weil einfach die Parteien es unglaublich gut schaffen, die Bedarfe und Themen dieser Menschen zu sehen, zu antizipieren, aufzunehmen und dann auch so anzusprechen. Das heißt, um das so ein bisschen besser zu verstehen, ist es total hilfreich, auch sich die aktuelle gesellschaftliche Stimmungslage anzugucken und auch einfach anzuerkennen, dass wir einfach in einer Zeit leben, in der es eine massive politische Unzufriedenheit gibt, damit, wie Politik und Gesellschaft gerade funktioniert. Das hören wir eigentlich auch immer in unseren moderierten Gruppendiskussionen, die wir im Rahmen unserer Forschung auch machen, dass es so mit Corona für die Menschen angefangen hat. So,
also die erste große Krise.
Genau,
sozusagen.
Die erste große Krise und dass sich das seither so fortgesetzt hat und sicherlich dann durch die Inflations-, durch die Preiskrise nochmal verstärkt hat, die Kriege und so fort. Und interessant ist eigentlich, dass sich diese Unzufriedenheit nicht in eine sogenannte Demokratiemüdigkeit übersetzt. Also eigentlich gibt es immer noch eine breit geteilte Zustimmung zur Demokratie, sondern man ist so ein bisschen bereit, damit zu zündeln mit dem aktuellen System. Ja, also um es einfach mal quasi der Politik zu zeigen, so, da ist was gerade nicht richtig und wir zündeln hier jetzt mal so ein bisschen.
Also um einen Denkzettel zu verpassen.
So ein bisschen, um so einen Denkzettel zu verpassen, um zu zeigen, so kann es für uns nicht weitergehen, wir fühlen uns da nicht gesehen. Genau. Und interessant ist dabei zudem noch, dass die Menschen da in der Lage sind, auch so ein bisschen diesen inneren Widerspruch auszuhalten zwischen, ich fühle mich zwar ohnmächtig im aktuellen politischen System, aber gleichzeitig glaube ich nicht, dass jetzt eine rechtsextreme Partei, dass es dazu führen wird, dass unsere Demokratie kaputt geht. So.
Ja, es ist irgendwie sehr spannend zu hören, also aus welcher Motivation Menschen anscheinend auch so die AfD in Betracht ziehen, jetzt auch für die kommenden Kommunal-, Landtags- und auch Europawahlen, ja. Um vielleicht so ein bisschen positiver damit weiterzuarbeiten, würde mich auch nochmal interessieren, habt ihr irgendwie konkrete Handlungsempfehlungen quasi für die Politik oder die Zivilgesellschaft, also anhand eurer Forschungsergebnisse, anhand dieses Spektrums von eben Gruppen, wo ihr sagt, okay, wenn man das übernehmen würde oder das zumindest mehr in den Fokus nehmen würde, dann würde vielleicht schon vieles besser laufen.
Ja, ich glaube, wir würden aus unserer Warte immer zuerst sagen, sich mit aktuellen Gesellschaftswahrnehmungen und auch Demokratiebefunden auseinandersetzen und die auch ernst nehmen für die eigene Arbeit. Beim unsichtbaren Drittel sagen wir wirklich rauf und runter, dass es da wirklich um graduelle Vertrauens- und Beziehungsarbeit geht. So, da ist einfach über sehr viele Jahre gab es da einen Rückzug. Eben aus unterschiedlichen Gründen, aber der ist nun mal so da. Und das lässt sich jetzt nicht durch sehr schnelle irgendwie auch aktivistische Aktionen oder Impulse was machen. Genau, also dass man wirklich sowohl irgendwie aus Politik-Sicht, aber eben auch aus Zivilgesellschaft sich überlegt, wie können wir eigentlich wieder Vertreter, Vertreterinnen dieser Menschen werden? Wie können wir lebensweltnah, wie können wir zugängliche Angebote auch für diese Menschen schaffen? Weil man muss sagen, das gilt jetzt nicht für alle Teile der Zivilgesellschaft, aber schon auch immer noch für Teile, dass das unsichtbare Drittel nicht mehr das Gefühl hat, von Zivilgesellschaft vertreten zu sein. Also sie fühlen sich damit nicht gemeint.
Ah, okay.
So. Und in Richtung Politik, und auch das ist was, woran wir jetzt viel arbeiten, wir haben gerade ein Zukunftsquiz entwickelt, geht es aus unserer Sicht wirklich darum, um das Entwickeln und das Anbieten von Zukunftsbildern. Ja, also wirklich, was sind starke Programme, was sind identitätsstiftende Programme, die den Menschen aufzeigen, da wollen wir hin als Gesellschaft in Zukunft, so können wir alle quasi gut miteinander leben. Und da hören wir auch wieder in unseren moderierten Gruppendiskussionen, dass die Menschen wissen, dass es gerade herausfordernde Zeiten sind und dass sie auch bereit sind, da Schritte zu gehen, aber gleichzeitig wollen sie wissen, wofür. Also wohin geht es und wie sieht das dann für mich auch aus und was habe ich dann davon am Ende? Also wirklich, letztendlich würde ich sagen, braucht es wirklich auch eine starke, eigenständige, programmatisch basierte Kommunikation und jetzt nicht so rein auf Abwehr.
Okay, Okay, verstehe. Also zusammenfassend Perspektiven aufzeigen und die auch quasi gestalten wollen und Leute da auch mit reinbeziehen, also die Zivilgesellschaft und vor allem auch das unsichtbare Drittel in diese Perspektiven oder in diese Zukunftsvision mit einbeziehen und genau, Beziehungen aufbauen, also viel auf zwischenmenschlicher Basis, also nicht den Kontakt abbrechen, zu sagen, hey, ich höre dir zu, ich möchte wissen, warum du genau gerade irgendwie so frustriert bist oder dich nicht gesehen fühlst und möchte mit dir eben daran arbeiten, dass es besser wird. Danke dir erstmal für diesen Überblick über quasi die theoretische Grundlage, sage ich jetzt mal. Und direkt anknüpfend dazu fände ich auch noch die Frage spannend, wie also SkeptikerInnen, also so Menschen, die der Demokratie als politisches System ja auch wirklich tatsächlich skeptisch gegenüberstehen, vielleicht dennoch überzeugt werden können, sich wieder in diese demokratischen Prozesse zu begeben.
Ja, also ich glaube, auch da ähnelt die Antwort wahrscheinlich so ein bisschen der vorherigen, ne? Also ich glaube, es braucht da ein ganz ernsthaftes Entgegenkommen auch in Weltsicht und Perspektive auf die aktuelle Situation. Da ist wirklich viel, oder wir hören sehr viel Bitterkeit, sehr viel Frustration, sehr viel Enttäuschung. Also die Sichtweise ist da der Menschen wirklich getränkt von. Und da würde ich sagen, da reichen dann auch nicht dieses rein Kommunikative, was man immer hört, wir müssen die Sorgen der Bürger ernst nehmen, so, sondern dass es wirklich darum geht, sich da ernsthaft mit auseinanderzusetzen und dann auch zu überlegen, was ist eigentlich meine Botschaft, was ist meine Stärke, die ich habe, an die andere andocken können, ne? Die für Menschen auch attraktiv ist. Wie kann ich eigentlich integrieren, ja? Wenn wir jetzt ans unsichtbare Drittel denken? Wie kann ich jemanden von den Pragmatischen, von den Enttäuschten integrieren? Und das sieht dann auch anders aus. Also wirklich auch sehr konkret sich zu überlegen und vorzustellen, wer sind diese Menschen und was brauchen sie, was kann ich ihnen da anbieten? So. Und einfach sich nochmal bewusst zu machen, das habe ich eben schon gesagt, das sind im Zweifel dann auch nicht Leute, die sagen, ich möchte das demokratische System nicht mehr, sondern die sich einfach im aktuellen System nicht verorten können. Genau. Und ja, ich glaube, da sind alle gesellschaftlichen Akteure gefragt, von bis. Und jeder muss da, glaube ich, auf seine Weise mit seinen Mitteln und Methoden versuchen anzuknüpfen und Anker auszuwerfen, an die Menschen docken können.
Ja, also ich glaube, in der Antwort steckt eigentlich schon super vieles. Also gerade für Personen zum Beispiel in, ich sage mal, Entscheidungspositionen auf Kommunalebene. Also das dass so ein Werkzeug sein kann, sich tatsächlich auch einfach mal mit den Leuten zu beschäftigen und daran diese verschiedenen Handlungsoptionen vielleicht mal zu entwickeln und nicht quasi von oben herab, was ja auch oft gesagt wird von diesen Personen, glaube ich, eben, dass nicht mit ihnen gesprochen worden ist und dann wurde irgendetwas entwickelt, sondern es wurde so von oben herab entschieden und so gesagt, hey, wir haben hier was, ihr könnt jetzt mitmachen, wenn ihr wollt, aber sie eben in den ganzen Prozess nicht richtig eingebunden waren. So, ich möchte ein bisschen weg von diesem Thema kommen und zwar möchte ich gerne mit dir über Third Spaces im Englischen, also dritte Räume, auch Begegnungsräume oder Dialogräume, auch hier genannt im deutschsprachigen Raum, sprechen. Also erst einmal so die Frage, was ist so ein Begegnungsraum überhaupt? Also für die Personen, die sich jetzt nicht damit beschäftigen, auch auf so einer wissenschaftlichen Ebene und sich jetzt unter dem Begriff nicht konkret was vorstellen können.
Ja, das Konzept hat auch viele Namen, dritte Orte, Alltagsorte, Allzeitorte, es sind Orte so abseits der Arbeit und des Privaten, in denen Menschen sich begegnen, miteinander in Kontakt kommen. So. Und wir haben die Herausforderung über die letzten Jahrzehnte, dass so ganz klassische dieser Orte, wo das ganz natürlich passiert ist, seien es tatsächlich noch Kirchen, auch Parteien, Gewerkschaften oder auch gerade im ländlichen Raum kann man sagen, viele Orte vom Bäcker über Bank, über auch den Bahnhof, dass die Schritt für Schritt, natürlich nicht irgendwie überall, aber dass es weniger geworden ist und dass wir dadurch irgendwie so eine gefühlte und auch tatsächliche Leerstelle hatten, mhm. wo Menschen, die ganz anders sind, eigentlich noch miteinander in Kontakt, in Begegnung kommen und auch mit gar nicht nur so im dialogischen Sinne, sondern auch tatsächlich in dem Sinne von, ich nehme in meinem Alltag andere Lebensrealitäten wahr und andere Perspektiven und wir sind aber vereint darüber, dass wir uns in einem, ja, Beispiel Kirche jetzt in diesem Kontext über unseren Glauben treffen und die politische Meinung oder ein Blick auf Gesellschaft war dann zweitrangig oder konnte auf dieser Grundlage viel besser auch ausgehandelt und ausgehalten werden.
Mhm. Genau, und du hast es am Anfang der Episode oder der Folge ganz kurz angeschnitten, ihr habt auch so einen Dialograum, die Werkstatt. Möchtest du ganz kurz erklären, was ist die Werkstatt, wie organisiert sich die Werkstatt, also wie läuft das dann tatsächlich ab praktisch und was ist auch das Ziel dieser Werkstatt, also von Maureen Common?
Genau, die Werkstatt hat sich oder haben wir entwickelt, so rum, aus dem Wunsch heraus, dass wir die Forschung, die wir haben, nicht nur in Form von netten Publikationen, sondern tatsächlich auch wirklich ganz gezielt mit unterschiedlichen Organisationen mal austesten und anwenden wollten, einfach zu sehen, was funktioniert denn, wo sind Anknüpfungspunkte, was können wir eigentlich auch aus den Erfahrungen wieder mit in unsere Forschung aufnehmen und so fort. Das heißt, in der Werkstatt arbeiten wir mit ganz unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das kann der kleine Kulturverein sein, das können auch größere Akteure wie gerade aktuell zum Beispiel die Nebenan.de-Stiftung mit ihrem Tag der Nachbarn oder ein Dialogformat, das heißt Metropolis, die machen Gesprächsformate in Straßenbahnen in Sachsen, also wirklich so Quartiersmanagement ist vielleicht auch noch ein gutes Beispiel, die so sehr lokal arbeiten. Und wir lernen quasi mit den Organisationen bei uns in der Werkstatt zu der Frage, welche Orte funktionieren denn eigentlich? Welche Orte können wir denn nutzen, um auch gerade das unsichtbare Drittel besser zu erreichen, um Menschen wieder stärker in Begegnung zu bringen. So. Das heißt, es ist eher so ein Raum, wo wir testen und lernen und die Organisationen nehmen dann all das, was wir gemeinsam erarbeitet haben, mit in ihre Arbeit. Und wir haben aber natürlich auch bekommen sehr viele Einblicke in die verschiedenen Erfahrungen, so über ja, verschiedene Regionen, Städte, über verschiedene thematische Anknüpfungspunkte, was eigentlich da funktioniert, um ja wieder mehr Begegnung, mehr Miteinander zu ermöglichen in der Gesellschaft.
Mhm. Habt ihr, also das hört sich so an, als würde es ja auch schon länger laufen, dieses Projekt oder die Werkstatt. Habt ihr denn innerhalb eurer Arbeit in dem Raum, in dem Projekt denn auch jetzt konkrete Dialogräume quasi geschaffen oder gab es dann irgendwie so konkrete Beispiele, die du jetzt vielleicht auch anderen mitgeben kannst, also wie man vielleicht auch gerade auf so dieser kommunalen Ebene so sowas organisieren kann, wo Konflikte halt auch bearbeitet werden?
Mhm. Ich würde sagen, es kommt wirklich immer sehr lokal drauf an und auf den Ort. Wir haben so ein paar Erkenntnisse, die kann ich gleich mal teilen, die wir immer mitgeben. Ich würde sagen, dass insbesondere Angebote gut funktionieren, die wirklich am Bedarf der Menschen andocken. So, also ich kann immer das Beispiel nehmen, irgendwie ein Ort merkt, okay, uns fehlen hier irgendwie kulturelle Angebote, da passiert gar nichts mehr. Und jemand als Organisation gründet sich oder besteht schon und setzt sich hin und sagt, wir hören und sehen, dass das ein Thema ist, dass das ein Wunsch ist bei den Menschen. Und daran docken wir jetzt an. So, das funktioniert total gut. Was dann so die Orte angeht, die schauen wir uns ja auch an. Wir überlegen dann immer, welche Orte sind eigentlich oder wo gibt es noch Potenziale auch. Mhm. Und da würde ich sagen, das sind immer Orte, zu denen die Menschen ganz lokal irgendwie einen emotionalen oder alltäglichen Bezug haben. Also ich kann vielleicht als Beispiel nennen, wenn jetzt jahrzehntelang gab es den kleinen Laden in der Kommune im Dorf, der hat aus welchen Gründen auch immer zugemacht und sich dann anzuschauen, können wir irgendwie was mit diesem Ort machen? Können wir diesen Ort wiederbeleben? Mhm. Zu denen Menschen auch schon Vertrauen haben. So, weil auch hier, Stichwort Vertrauen, ich habe es am Anfang erwähnt, die Menschen, gerade wenn es auch um Angebote in der Freizeit geht, die nichts mehr mit irgendwie meinem Privatleben und meinem Arbeitsleben zu tun haben, dann ja, ist es total wichtig, dass ich irgendwie Vertrauen habe, dass das, was ich mache und da, wo ich bin, dass das irgendwie gut für mich ist, dass ich mich da sicher fühlen kann, dass ich da ja, irgendwie irgendwas von habe, sagen wir immer. Mhm. Also einen Mehrwert und einen Nutzen. Mhm. Genau. Und ja, was wir dahingehend dann auch immer noch raten können, ist wirklich zu überlegen, wer sind denn lokal verankerte, auch Partner oder Organisationen, zu denen schon ein großes Vertrauensverhältnis auch besteht, die irgendwie mhm. auch Zugänge haben zu Menschen, jetzt vielleicht unter anderem auch aus dem unsichtbaren Drittel, mhm. Wenn ich selbst irgendwie mich den Menschen gar nicht so nah fühle, um irgendwie, ja, wie so, ja, Botschafterinnen, Multiplikatorinnen zu mhm. haben, die wie eine Brücke wirken können eigentlich mhm. zu den
also
Menschen.
Zum Beispiel so ein Sportverein oder Feuerwehr.
Genau.
Also so Klassiker.
Du nennst schon die guten Beispiele, genau. Die sind lokal, haben die einfach ein großes Gewicht und genießen hohes Vertrauen eigentlich in der Breite der Gesellschaft immer noch.
Also so direkt an die Lebensrealitäten ja. anknüpfen.
Genau.
Okay, verstehe. Ich danke dir auf jeden Fall für all diese wirklich sehr, sehr interessanten Aspekte, die du gerade so mit reingeworfen hast. Jetzt nochmal konkret zu den Wahlen. Das ist ein Thema, das uns alle, glaube ich, so sehr beschäftigt, weil, genau, die stehen schon sehr, sehr bald an. Und inwiefern können wir dazu beitragen, dass also bei diesen kommenden Wahlen eine demokratische Mehrheit gesichert wird, also gerade in Bezug auf zum Beispiel Thüringen und Sachsen-Anhalt, aber auch natürlich Brandenburg. Also es wird auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen vergessen, das Bundesland, aber auch dort wird gewählt. Und die Frage stellen sich ganz viele Personen und also ich habe keinen richtigen Rat, aber vielleicht hast du einen oder ihr.
Ja, ich habe jetzt wahrscheinlich auch nicht das eine Patentrezept, aber wir haben natürlich irgendwie viele, viele Gedanken dazu. Also vielleicht, um das nochmal aufzugreifen, was ich vorhin gesagt habe, wichtig anzuerkennen, dass wir einfach gerade eine Situation haben oder dass es in der deutschen Gesellschaft in aller Regel nicht um ein ganz grundsätzliches Für und Wider mhm. der Demokratie geht, in den Augen der Menschen. Ja? Also dass die Idee der Demokratie als solche mit Ausnahme eines kleinen, sicherlich gewichtigen, aber kleinen Teils der Gesellschaft in ihrem Grundsatz unumstritten ist. So. Was uns vor die Herausforderung stellt, dass wenn ich irgendwie als Akteur vor den Wahlen in Erscheinung trete, das rein Appellhafte, also so diese emotionale Aufrufe von wir müssen die Demokratie retten, dass das nicht verfängt, weil das in mhm. den Augen der Menschen eben überhaupt nicht der Fall ist, dass mhm. keine Sorge besteht, dass die Demokratie kaputt gehen könnte. So. Und dementsprechend, und da wiederhole ich mich jetzt wahrscheinlich, was kurzfristig möglich ist, sich wirklich vor Augen führen, was sind die gesellschaftlichen Realitäten und ja, was sind meine Stärken, auf die ich mich jetzt besinnen kann und die ich auch nach außen tragen kann? Ja, also was können wir jetzt den Menschen als Identifikationsanker bieten, als ja, wo wir irgendwie gemeinsam als Gesellschaft hinwollen? Und vielleicht als so ein bisschen hoffnungsvolles Beispiel, dass da eigentlich die Bundestagswahl 2021 ein ganz gutes Beispiel für war. Und insbesondere da auch die Respektkampagne von der mhm. SPD unter Kanzler und Kandidat Olaf Scholz, weil es irgendwie so ein Paradebeispiel dafür war, mhm. dass man auch relativ kurzfristig die eigene Stärke nochmal, ja, vielleicht konzentriert und hervorholen kann. Und so dieses Respektthema ist eben eins gewesen, was bei den Menschen total verfangen hat, was irgendwie eins ist, was in der deutschen Gesellschaft so oder so sehr wichtig ist. Und ja, wie wir alle wissen, was dann eben auch erfolgreich hatte. Also Besinnung auf die eigene Stärke und dann ja den Menschen etwas bieten, wo sie sagen, damit kann ich mich identifizieren, da docke ich an.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich für wirklich dieses super interessante und auch eindrucksvolle Gespräch. Also du hast es, glaube ich, sehr gut aufgezeigt, also was gerade irgendwie die Problematiken sind, mit wem wir es so zu tun haben und wie wir besser miteinander eigentlich kommunizieren, aber auch so generell zusammenleben können. Das war Inga Gerdmann von Morgen Kommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr in den nächsten Monaten und Jahren noch an Studien und Arbeit hervorbringt und freue mich extrem darauf.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und auch wir freuen uns immer, also auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, geht gerne auf unsere Website. Wir haben ganz viele unterschiedliche Angebote, also wirklich von den verschiedenen Quizformaten, die man sich durchklicken kann, über auch Arbeitsmaterialien, wenn es darum geht, ne? Wer ist eigentlich meine Zielgruppe, wie kann ich da auch nochmal andere Menschen anders erreichen, welche Orte möchte ich mal ausprobieren für meine Arbeit, ja, bis hin zu eben auch unserem Werkstattangebot. Das heißt, auch da jederzeit gerne bei uns melden. Wir haben da im Frühjahr auch noch eine Ausschreibung für zivilgesellschaftliche Organisationen, die da gemeinsam mit uns auch mal so die eigenen Perspektiven und Prämissen hinterfragen wollen und möchten.
Das war die erste Folge mit Inga Gerdmann von Morgen Kommen. In der nächsten Folge von Halt er zusammen treffen wir uns mit Christine Lieberknecht, der ehemaligen Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen. Mit ihr wollen wir über die aktuelle Situation in Thüringen sprechen und über ihre Erfahrungen im Umgang mit demokratieskeptischen Menschen. Am 16.04. erscheint die nächste Folge auf allen gängigen Podcast-Portalen.